Heute vor 24 Jahren kam es in Tschernobyl zur schwersten Reaktorkatastrophe des Nuklearzeitalters. Eine mangelhafte Konstruktion gekoppelt mit Bedienungsfehlern führten in den frühen Morgenstunden des 26. April 1986 dazu, dass der Reaktorkern nicht mehr kontrolliert werden konnte. Uran schmilzt und verdampft das Kühlwasser. Eine Dampfexplosion sprengt die über 1000 Tonnen schwere Kuppel des Kraftwerks ab. Eine weitere Explosion schleudert radioaktive Partikel über 1,5 Kilometer in die Luft. Die Katastrophe hatte begonnen. In den folgenden Wochen, Monaten und Jahren nimmt der GAU seinen Lauf. Eine verseuchte Wolke zieht über Europa und bringt den nuklearen Fallout nach Skandinavien, Polen, Tschechien und Österreich, Süddeutschland und Norditalien. Auch der Balkan, Griechenland und die Türkei sind betroffen. Hunderttausende sogenannte Liquidatoren werden für die Aufräumarbeiten in Tschernobyl zwangsverpflichtet. Wie viele von ihnen in den Folgen der Einsätze starben oder erkranken, ist unklar. Auch in Süddeutschland löste Tschernobyl bei vielen Menschen ein Umdenken aus, denn die Katastrophe machte klar, dass die Atomkraft nicht beherrschbar ist. Für Ursula Sladek wurde Tschernobyl sogar zu einem Wendepunkt in ihrem Leben. Gemeinsam mit ihrem Mann und anderen Bürgerinnen und Bürgern aus Schönau im Schwarzwald nahm sie Tschernobyl zum Anlass, die Elektrizitätswerke Schönau zu gründen, die heute bundesweit Strom aus alternativen Energiequellen anbieten. Wir haben mit Ursula Sladek darüber gesprochen, wie sie Tschernobyl erlebt hat.
Frau Sladek, am 26. April 1986 kam es in der damaligen Sowjetunion zu einer der schlimmsten Reaktorkatastrophen aller Zeiten. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie damals von der Katastrophe erfahren haben?
Ja, ich glaube, das war zuerst über das Fernsehen, wobei mir natürlich gleich die Menschen dort leid getan haben, aber ich gedacht habe, meine Güte, das ist ja so weit weg von uns, dass ich mich zunächst mal gar nicht bedroht gefühlt habe. Mein Mann jedoch, das weiß ich noch genau, der ist ja Mediziner, der konnte das schon alles eher einschätzen. Der hat in dieser Nacht, wo die ersten Nachrichten um die Welt gingen, überhaupt nicht geschlafen, weil er sich vorstellen konnte, was daraus alles entstehen hätte können. Oder ja, kann man schon so sagen, es hätte ja noch viel schlimmer kommen können, als es schon war, und es war schlimm genug.
Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, wie war denn die Reaktion in Ihrem direkten Umfeld hier in Schönau? War das ein Thema?
Ich glaube zunächst mal gar nicht so sehr. Vielen Menschen ist es wahrscheinlich so gegangen wie mir, dass sie gedacht haben, naja, alles so weit weg, schlimm für die dort, ähnlich schlimm, wie wenn ein großes Erdbeben irgendwo ist. Man nimmt das natürlich wahr, man hat Mitgefühl mit den Menschen, aber die Auswirkungen, was das wirklich bedeutet, ich glaube, darüber waren sich doch die wenigsten Menschen bewusst. Also nicht die, die sich nicht schon mit Atomenergie sehr intensiv beschäftigt hatten.
Wenn Sie jetzt sagen, es hat in den ersten Tagen gar nicht so einen Aufschrei bei Ihnen gegeben, Sie haben sich selbst persönlich nicht bedroht gefühlt, was hat es dann gebraucht, dass quasi dieser Erkenntnisprozess in Gang kam?
Naja, dann war es ja sehr schnell klar, dass diese radioaktive Wolke auch über Europa, auch über Deutschland zieht und auch dort Radioaktivität abgeregnet wird. Das heißt, dann kam das auf einmal sehr viel näher. Dann wurde einem bewusst, naja, sind die Kinder bedroht? Können die noch im Sandkasten spielen oder ist der vielleicht jetzt schon radioaktiv verseucht? Das hat ja, glaube ich, am 1. Mai war das hier sehr heftig geregnet. Zwar nur kurz, aber doch ein sehr heftiger Regen. Also da kam dann natürlich schon die Angst, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Ich erinnere mich auch noch gut, dass mir die Bäckersfrau hier damals erzählt hat, dass junge Mütter in ihrem Laden standen mit dem Säugling auf dem Arm und geweint haben und gesagt haben, was soll ich denn meinem Kind jetzt noch zu essen geben? Eigentlich habe ich dem immer frisch gekocht, keine industrielle Kost gegeben, aber wahrscheinlich ist das ja jetzt besser, wenn ich noch irgendwas erwische, was vor Tschernobyl produziert worden war. Also das kam dann über so ganz alltägliche Dinge, wurde einem bewusst, was das überhaupt bedeutet.
Der deutsche Atomstaat hat ja vor 1986 eigentlich keinen Zweifel daran gelassen, dass er auch für eventuell auftretende Schwierigkeiten so einen Plan B parat hat und da die Sicherheit auf jeden Fall der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist. Wie haben Sie denn das Krisenmanagement der damaligen Regierung empfunden?
Naja, am Anfang war ich ganz naiv und habe gedacht, die Regierung wird das jetzt alles managen. Eigentlich ist es jetzt klar, dass die Atomenergie unbeherrschbar ist. Und Ich habe damit gerechnet, dass da schon ein Atomausstieg in Deutschland festgelegt wird. Also sehr, sehr naiv eigentlich. Was ich dann erlebt habe, wie wir aus dieser Naivität dann so ein bisschen aufgeweckt wurden, war, dass man einfach die Grenzwerte höher gesetzt hat, damit die Radioaktivität nicht mehr so gefährlich ist. Und da ist der ganze Zynismus dieser Politik eigentlich klar zutage getreten. Und da war uns auch klar, wir können uns nicht auf die Politik verlassen, wir können uns nicht auf die Energieversorger verlassen. Eigentlich können wir nur die Ärmel hochkrempeln und selbst aktiv werden.
Und wie sahen dann die konkreten ersten Schritte aus, hin aktiv zu werden?
Sehr einfach auch, aber ich glaube, das ist immer noch ein Thema heute. Wir haben nämlich angefangen mit Energieeinsparung. Wir haben dann beim Verbraucher angefangen, weil Verbraucher waren wir ja alle selber. Das heißt, wir haben unseren eigenen Stromverbrauch unter die Lupe genommen, und wollten den reduzieren. Wir haben dann diese Energiesparaktivitäten, die wir zunächst mal in der eigenen Gruppe gemacht haben, übertragen auf den ganzen Ort. Wir haben die Idee von Stromsparwettbewerben entwickelt, eine Idee, die später von vielen übernommen wurde. Wir haben die Stromsparwettbewerbe 8 Jahre lang in Schönau gemacht, mit großem Erfolg. Und wir hatten natürlich dadurch auch die Möglichkeit, egal was sich jetzt in der Welt abspielte, die Bürger hier immer auf diese Themen anzusprechen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben 8 Jahre lang diese Stromsparwettbewerbe gemacht. Sie können ja nicht 8 Jahre lang Vorträge über Stromsparen machen. Da wird ja kein Mensch mehr hinkommen. Schon beim dritten streiken die Leute. Das heißt, wir haben viele Aktivitäten gemacht, aber zu ganz anderen Themen auch. Zum Beispiel zu Arztthemen oder wir haben Konzerte veranstaltet. Und vor diesen Veranstaltungen haben wir dann immer so 10 Minuten etwas über das Energiesparen erzählt. Das heißt, das wurde dann in so kleinen Päckchen, kleinen Dosen verabreicht, die die Leute dann auch noch vertragen haben und wo man sich das auch merken konnte, was man gehört hat.
Wenn wir jetzt in die jetzige Zeit gucken, von Tschernobyl ausgehend, dann kann man sehen, auf Regierungsebene oder auf Bundesebene gibt es wieder starke Bestrebungen der Atomlobby, den sogenannten Atomkonsens zu kippen bzw. Laufzeitverlängerungen durchzusetzen. Die derzeitige gelb-schwarze Regierungskoalition scheint dem auch nicht abgeneigt zu sein, das wird sich zeigen nach der NRW-Wahl. Mit welchen Gefühlen schauen Sie diese Entwicklung gerade an?
Eigentlich mit großer Wut und mit ebenso großer Besorgnis, weil uns allen ist klar, dass die Energieversorgung umgestellt werden muss auf die erneuerbaren Energien und zwar zu 100%. Da gibt es ja auch gar keinen Dissens, nur wenn die heutige Regierung sagt, ja, auch wir wollen das, aber wir brauchen für einen Zeitraum als Brückentechnologie die Atomenergie, so ist das vollkommen falsch, weil die Atomenergie genau das Gegenteil erreichen wird. Es ist keine Brücke, sondern die Atomenergie wird dazu führen, oder das Längerlaufen der Atomkraftwerke wird dazu führen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien eben nicht so vorangeht, wie es ohne diese Verlängerungen gehen könnte, einfach deswegen, weil die Atomenergie ein ganz schlechter Partner für die erneuerbaren Energien ist. Wenn es zu den Laufzeitverlängerungen kommen wird, dann ist damit zu rechnen, mit Sicherheit damit zu rechnen, dass die erneuerbaren Energien der Ausbau eher zurückgefahren wird und nicht in der Konsequenz vorangetrieben wird, die für den Klimaschutz eigentlich notwendig ist. Das heißt, es ist ein immenser Rückschritt und es gibt ja Studien, jetzt ganz neu, eine Studie, die selbst die Energieversorger in Auftrag gegeben haben, die eindeutig aussagt, wir brauchen die Atomenergie nicht, es gibt keine Versorgungslücke, es gibt überhaupt keine Probleme, wenn die Atomkraftwerke so vom Netz gehen wie geplant, aber es gibt Probleme, wenn sie länger am Netz bleiben.
Allen Argumenten zum Trotz ist das Europäische Parlament noch immer der Ansicht, dass die Kernenergie eine kohlendioxidarme Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellt, die bei der Debatte um die zukünftigen Energiemix Europas in Betracht gezogen werden soll. Im Zuge der Klimadebatte wird immer wieder versucht, eine Renaissance der Atomenergie herbeizureden. Seit 2008 ist jedoch kein AKW mehr ans Netz gegangen. Die beiden Vorzeigeprojekte in Frankreich und Finnland kämpfen schon während des Baus mit Verzögerungen, Sicherheitsproblemen und der Explosion der Baukosten. Das Interview führte unser Kollege Bene.